Also, wir haben eine Haftarah und wir haben ja eine Doppelparascha gehabt. Wir hatten Parashat Balak und Rukat und Balak. Das, was wir jetzt angeschaut haben, war das Parashat Rukat. Übrigens ist es so, dass wir jetzt mit Israel aufgeholt haben. Die Israelis hatten ja keine 2 Tage Schawuot. Und die Israelis hatten dadurch Parashat Rukat separat und müssen diesen Schabbes nur Balak lesen. Und wir haben jetzt die große Gelegenheit, das wieder zu vereinheitlichen, indem wir Rukat und Balak gleichzeitig lesen. Wir fallen dadurch allerdings um eine Haftara um, nämlich die Haftara von Rukat hatten wir nicht, weil grundsätzlich, es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Haftara von der zweiten Parascha ist. Die Haftarah, die wir nicht bekommen, die Haftarah von Rukat wäre extrem interessant, aber nicht heute. Also vielleicht können wir sie irgendein andermal unterbringen. Und wir lesen also die Haftarah von Balak. Jetzt, wenn wir die Haftarah von Balak lesen, möchte ich ganz kurz von euch in einem Satz nur wissen, worum geht es denn in der Parascha von Balak? Weil das wäre ja, die Haftarah sollte dazu passen. Also sollten wir eine Idee haben, worum geht es eigentlich in der Parascha? Nur ganz kurz als Stichwort. Es handelt Parashat Balak, interessanterweise von Balak. Das ist relativ leicht. Was ist denn diese Geschichte von Balak? Was geschieht denn da? Was tut denn der Balak und wer ist denn das? Was ist der Balak von Beruf?
Der ist König.
Ja, und wen heuert er an?
Den Bilam.
Den Bilam. Und was ist der Bilam von Beruf?
Prophet.
Ja, so eigentlich ein Prophet, ganz genau. Aber irgendwie haben wir ein komisches, mulmiges Gefühl zu sagen, ein Prophet, weil er ist gleichzeitig ein bisschen ein Bösewicht. Wie geht das zusammen? Aber es geht tatsächlich zusammen. Bilam ist ein Prophet. Übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass Propheten nicht nur jüdisch sein müssen. Ja, es ist nicht so, dass Gott sich nur an jüdische Menschen mit einer Prophezeiung wenden konnte. Bilam ist ein Prophet. Wir brauchen hier übrigens die Definition von, was ein Prophet ist, sehr gut, weil ein Prophet ist hier offensichtlich nicht automatisch ein heiliger Mann, sondern ein Prophet ist einer,
Einer,
der
der
ein
die
Wort
Wahrheit
Gottes.
sagt, oder?
Ja, ein Prophet ist einer, der ein Wort Gottes empfangen kann. Und in dem Moment, in dem er das tut, sagt er auch automatisch die Wahrheit. Und er kann aber zwischendurch ein ziemlich normaler Mensch sein. Also auch für unsere Propheten, für die jüdischen Propheten gilt, und Prophetinnen übrigens, waren auch Damen dabei, auch für die gilt, dass sie, wenn sie nicht gerade eine Nevuah hatten, wenn sie nicht ein Wort Gottes empfangen haben, dann haben sie genauso viel oder wenig gewusst wie normale Menschen auch. Es gilt aber grundsätzlich eigentlich im Judentum für Prophetinnen und Propheten die Regel, dass sie integre Menschen sein müssen. Und das ist beim Bilam hier offensichtlich verwischt. Ich denke mir manchmal, es hat vielleicht ein bisschen, also man kann es ein bisschen verstehen, wenn man versucht, wie ist das überhaupt möglich, dass ja manchmal auch Menschen, die gut anfangen in ihrer Karriere, irgendwann steigt ihnen was zu Kopf und sie machen dann Fehler, weil sie sich zu gut finden. Also möglicherweise war Bilam auch einer, der irgendwann einmal seinen Weg so schlecht nicht gemacht hat, sonst wäre er gar nicht Prophet geworden. Aber jedenfalls ist Bilam ein Prophet und der Balak heuert den Bilam an, zu welchem Zweck?
Ja, ist das nicht die Geschichte, wo er auch das jüdische Volk verraten soll oder schlecht machen soll und er aber dann doch
Ja,
was
er
Gutes
soll
sagt?
fluchen, genau, er soll
Genau.
das jüdische Volk verfluchen und er muss es aber segnen,
Ja.
weil peinlich, peinlich, als Prophet muss man ja dann doch das
Ja.
Wort Gottes sagen. Und das ist die ganze Geschichte, wir gehen in das jetzt nicht hinein, weil wir wollen dann zur Haftarah kommen, aber die ganze Geschichte ist, dass der König Balak heuert den Bilam an, er soll das Volk verfluchen. Bilam steigt darauf ein, lässt sich offensichtlich auch eine ziemlich gute Gage in Aussicht stellen. Und es ist für ihn vielleicht auch eine Sache von Ehre, er kann das ja. Und versucht dreimal, das ist in sich ein eigener Schiur, drei verschiedene Settings, wie er seine Opfer herrichtet. Und er macht das durchaus mit einem Gedanken dahinter. Das hat einen Grund, warum er von diesem Ort aus das Lager der Bnei Israel sehen will und die Opfer so und so herrichtet, damit das dann funktioniert. Also der ist nicht ungebildet und nicht blöd, aber was der Bilam im Grunde versucht, ist eine Art von Hokuspokus. Wenn er es richtig macht, dann kommt der Fluch raus. Und peinlich, peinlich, es gelingt bei allen drei Anläufen nicht, egal von welcher Seite er schaut, egal wie er es angeht, es kommt immer ein Segen raus. Das ist natürlich für uns dann eine sehr nette Geschichte. Ein Nachklang der Bilam-Geschichte, den die Leute nicht so gut im Kopf haben, wenn man die Geschichte so kurz zusammenfasst, ist, dass Bilam nachher noch einmal auftaucht, viel später, wenn der Krieg gegen Midian ist und wo es in rabbinischen Auslegungen die Interpretation gibt, das ist nicht so explizit im Text, sondern wird so verstanden oder ist so überliefert, dass Bilam derjenige ist, der dem Balak den Rat gegeben hat, weißt du was, du musst schauen, dass eure Mädels die israelischen Burschen verführen, dann kommen sie vom heiligen Weg ab, dann sind sie nicht mehr brav bei der Tora, sondern bei einem Götzendienst. Wenn sie dann mit ihrer midianitischen Freundin zu dem jeweiligen Baalskult oder Peor-Kult hingehen und so sind sie dann verwundbar. Also Bilam gibt dann dem Balak am Schluss den Rat, wir müssen die Bnei Israel spirituell in ihrer Beziehung zu Gott verwundbar machen, anders kann man sie anscheinend nicht angreifen. Das ist der Schluss. Der ist aber hier noch nicht in der Geschichte da. In der Geschichte hier ist da, dass Bilam versucht, dreimal zu verfluchen und blöderweise muss er dreimal segnen. Also das behalten wir im Hinterkopf, weil ja irgendwie die Haftara zur Parasha passen soll. Oder wir schon gesehen haben, dass die Haftarot auch oft die Parasha ein bisschen kommentieren. Und jetzt werden wir wissen wollen, wie passt die Haftara mit dem zusammen. Wir haben eine Haftara aus dem Propheten Micha. Den hatten wir noch nicht, den Micha. Aha. Der Micha ist einer von den 12 kleinen Propheten. Wir erinnern uns, die Treasar, die 12 kleinen Propheten, sind solche, wo man 12 in ein Buch hineingeschrieben hat, weil das einfach 12 kürzere Texte sind. Das heißt überhaupt nicht, dass die sonst irgendwie zusammengehören, sondern es sind 12 sehr verschiedene Texte. Und Micha ist einer jener, die Zeitgenossen sind mit Jesaja. Wir haben das schon kennengelernt, dass zur Zeit von Jesaja mehrere Propheten auf dem Markt waren, wo verschiedene ihre Schwerpunkte hatten. Und Micha ist einer von denen. Wir sind also jetzt in einer Zeit, die wir aus anderen Büchern schon ganz gut kennen, nämlich in der Zeit von Jesaja. Und wo wir wissen, dass die Propheten allesamt das Thema haben, zu mahnen, dass wenn es so weitergeht in der jüdischen Gesellschaft, eine Zerstörung kommen wird. Mit verschiedenen Gewichtungen, wer sich auf was besonders konzentriert. Jesaja hat dann bekanntlich die vielen Voraussagen über die messianische Zeit, dass wenn man Tschuwa macht, dann kommt auch einmal die Erlösung. Das werden wir auch bei Micha jetzt sehen. Und wir springen da jetzt hinein, mittendrin in das Buch Micha, im 5. Kapitel. Es fängt an, der Absatz, wo die Haftara beginnt, mit 5, 6. Ich glaube, ich kann jetzt keinen Screen scheren, weil ich nicht der Host bin. Macht nichts. Ihr schaut das dann irgendwann in euren eigenen Büchern an, mit der Übersetzung, die euch lieb ist. Es ist die Haftara, das Buch Micha 5, 6 bis 6, 8. Und da sind wir einerseits mittendrin in dem, was der Prophet zu sagen hat. Er hat kurz davor, am Anfang des 5. Kapitels, einen Absatz, der noch nichts mit dem zu tun hat, was hier in der Haftara ist. Oder vielleicht werden wir eine kleine Verbindung finden. Ich möchte den Absatz kurz erwähnen, weil er nämlich viel, viel verwendet wird in einer anderen Religion. Und daher die Frage nicht unwichtig ist, wie wir das verstehen. Am Anfang vom 5. Kapitel des Propheten Micha wird die Stadt Bethlehem erwähnt. Und dass sie doch sehr klein ist und man nicht glauben sollte, dass aus so einer kleinen Stadt ein großer Retter kommt. Die Person, die hier angesprochen ist, ist nach unserer Auslegung König David, weil Bethlehem ist ja, wie wir aus Megillat Ruth wissen, die Stadt von Ruth, also die Stadt, in der Ruth den Boas heiratet und wo die Familie beginnt, aus der dann König David stammen wird. Also hier wird angesprochen, dass so ein kleiner, unscheinbarer Ort wie Bethlehem, dem man nicht viel zutraut, konnte den König David hervorbringen. Hier sehen wir schon ein Motiv, das jetzt im weiteren Text sich weiterentwickeln wird, nämlich es ist nicht immer das, was in der Welt wirklich geschieht, dass man kurzfristig für das Naheliegende oder das Logische hält. Die Machtverhältnisse, die wir an der Oberfläche sehen, müssen nicht ewig halten, zum Beispiel. Also auf dieser Schiene wird es jetzt weitergehen, dass vielleicht auch Überraschungen im Leben möglich sind, dass das, wo man dachte, wer fest im Sattel sitzt, wer die Macht hat, was immer Bestand haben wird, hat nicht automatisch immer Bestand. Das ist ein Thema, das hier so ein bisschen der größere Rahmen ist. Und jetzt steigen wir ein im Kapitel 5, 6. Übrigens, falls jemand eine synagogische Erit Israel in New York kennt, das kommt von diesem Sheerit Yaakov hier an dieser Stelle. Der Überrest von Jakob, nämlich dann, wenn Judäa, das Nordreich sowieso, aber Micha spricht vor allem zu Jerusalem, also dann, wenn Judäa zerstört sein wird, wird es nur einen Überrest geben. Dieser Überrest von Jakob wird zerstreut werden unter viele Völkern, wie der Tau oder die Regentropfen, die auf den Kräutern sind. Und jetzt kriegen wir aber ein Bild, dass trotz dieser Zerstreuung kann es sein, dass man Bedeutung hat. Es wird nämlich nicht nur zerstreut sein unter den Völkern, sondern dieses zerstreute Judentum wird sein wie ein Löwe unter anderen Tieren, wie ein junger Löwe, der Schafe reißt, wo nichts überbleibt. Also man muss sich vor der Zerstreuung auch nicht nur fürchten, sondern da steckt auch etwas Ermutigendes, Tröstliches drinnen. Ihr werdet auch, wenn ihr zerstreut seid in der Welt, irgendwie eine Art von Bedeutung haben und sehr, sehr wichtig sein. Das ist ein kurzer Absatz. Dann fängt ein neuer Absatz an in 5,9, der noch an das anschließt. Es wird sein an jenem Tag, Ne'um Hashem, Ausspruch Gottes, ich werde ausmerzen die Pferde, das meint die Pferdewagen und die Krieger, die Pferde führen, aus deiner Mitte. Die Pferde, weil der Pferdewagen in der Antike die tollste, größte, super, überdrüber Waffe war, sind die Pferde oft im Tanach ein Symbol für den militärisch Mächtigen, den Krieger, den militärisch weltlich Mächtigen, der die Kontrolle hat, weil er das Pferd hat oder den Streitwagen mit den Pferden hat. Also so ist das hier auch, so klingt das hier auch an. Die Pferde werde ich ausmerzen und es wird keine, wobei wir werden gleich sehen, es gibt verschiedene Deutungen, aber ich mache mal eine Deutung. Es wird keine befestigten Städte mehr geben. Und es wird keine Hexenkraft mehr geben, es werden keine Zauberer mehr sein unter euch und ich werde all die Götzenbilder wegtun. Also hier können wir mal an der Oberfläche sehen, dass es heißt, alles das, was man so für mächtig hält im materiellen Sinn, das Kriegerische, die Pferde, die Streitwagen, die befestigten Städte, das, was uns Schutz gibt materiell. Ich habe eine feste Stadtmauer rund um mich. Das wird Gott wegnehmen und die Götzenbilder wieder wegnehmen. Das sind auch die vermeintlichen Mächte, auf die man sich irrtümlich verlassen hat. Das wird alles nichts mehr sein. Also, das ist eine Deutung. Es gibt auch Kommentare, das möchte ich zur Vollständigkeit ergänzen. Es gibt auch Kommentare, die es hier ein bisschen anders lesen, die sagen, eigentlich wird es darum gehen, dass die Zeiten friedlich werden. Also, nachdem Am Israel in den Völkern zerstreut ist. Und wir eigentlich eh Bedeutung haben, trotz der Zerstreuung, dann meint dieser zweite Absatz, es wird so friedlich sein, dass kein Mensch mehr ein Pferd mit dem Streitwagen braucht und du brauchst keine Stadtmauern mehr. Der Radak, ein mittelalterlicher Kommentar, den ich schon gerne erwähnt habe, bringt hier, dass es gesünder ist, ja auch in nicht befestigten Städten zu leben, als in befestigten Städten. Ich finde das insofern ganz interessant, als man auf den ersten Blick hier sagen könnte, na gut, der Radak geht hier so von seiner eigenen Wahrnehmung aus, im Mittelalter eine Stadt mit Stadtmauer hat so und so ausgeschaut, hatte gewisse Lebensbedingungen, die man im Mittelalter kannte. Und ja, die waren nicht immer gesund, weil es in den Städten im Mittelalter zu eng wurde. Und man kann es aber sehr wohl auch ein bisschen breiter verstehen, wenn ich in meinem Leben es notwendig habe, dass ich lauter Sicherheitsvorkehrungen beachte, dann ist das ja auf Dauer nicht gesund, das tut ja nicht gut. Also man kann ein gesünderes, ein lockereres, freieres Leben haben, wenn keine Streitwagen mit Pferden, keine Stadtmauern da sind und natürlich bitte schon auch keine Götzenbilder. Also ich sehe beide Möglichkeiten, wie diesen Abschnitt zu lesen. Ich neige deshalb zur ersteren, weil ich da das Ausmerzen der Götzenbilder leichter unterbringen kann. Also das passt mir besser zu dem Verständnis, dass man sagt, die Mächtigen waren mit den Streitwagen, die werden nachher nicht mehr mächtig sein, genauso wie der Götz nicht mehr mächtig sein wird. Aber beides ist sehr plausibel. Und dann fängt an ein Absatz, der mit Kapitel 6 nummeriert ist und der geht bis 6, 8 und das ist dann der Schluss unserer Haftara. Da kommt jetzt was Neues rein. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein anderes Thema. Also die ersten beiden Absätze sind vielleicht auch ein bisschen ein gemeinsames Thema gewesen. Insofern, dass man sagt, ihr werdet in der Zerstreuung sein. Dort werdet ihr aber trotzdem Bedeutung haben und irgendwie wird eine Zeit kommen, wo die Streitwagen weg sind und wo die Götzen weg sind. Also das kann man auch zusammenfassen zu einem gemeinsamen Bogen, wo man sagt, das ist ein bisschen ein tröstlicher Teil, ein ermutigender Teil. Es ist nicht alles verloren, sondern das wird weitergehen in einer Weise, wo wieder was Großes und Gutes entstehen kann und am Schluss vielleicht sogar Frieden da ist, wenn wir die Lesart des Radak nehmen. Und jetzt kommt was Neues. Allerdings ist es nur ein kleiner Absatz. Wir haben ja gelernt, dass im Text, wenn eine neue Zeile beginnt, ist es ein größerer Absatz. Und wenn keine neue Zeile beginnt, sondern nur so ein Lückerl im Text ist, ist es ein kleinerer Absatz. Wir nennen das eine Parashastuma. Es ist trotzdem nur so ein kleiner Absatz, aber im Inhalt her kommt was Neues. Shimuna et asher Hashem Omer. Wir sollen hören, was Hashem sagt. Kum rif et heharim. Stehe auf und kämpfe, streite eigentlich gegen die Berge und gegen die Hügel. Was soll man denen sagen? Hashem hat eine Art von Anklage gegen sein Volk. Er wird verhandeln im negativen Sinne. Er wird einen Diskurs führen im Sinne von einem Streit gegen Am Israel. Was ist das, was die Frage ist gegen Am Israel? Hashem fragt das Volk Israel, sagt sie mal, was habe ich denn euch getan, dass ihr euch so aufführt? Das ist selbstverständlich eine rhetorische Frage. Aber die Frage wird aufgeworfen, habe ich euch, nämlich Gott, irgendwas Schlechtes getan, dass ihr glaubt, ihr führt euch so auf, wie ihr euch aufführt? Den Bund mit mir durch andere Götter da ein bisschen aufzuweichen und so. Das kann es doch nicht sein. Und hier, und es wird dann sehr plastisch das Bild beschrieben, na dann legt doch Zeugnis ab gegen mich. Was habe ich denn angestellt? Selbstverständlich nichts. Und dann wird gesagt aus Gottes Mund, ich habe euch doch herausgebracht aus dem Land Ägypten und euch erlöst aus dem Haus der Knechtschaft. Und ich habe vor euch gesandt, Moshe und Aharon und Miriam, vor euch als Führungskräfte in der Wüste. Also Gott hat sich um das Volk in der Wüste gekümmert. Er hat erstens Am Israel aus Ägypten befreit. Wir sind ja ein paar hundert Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Also das könnten die Leute in der Zwischenzeit schon ein bisschen vergessen haben. Nicht, dass man es nicht wusste, aber vergessen haben im Sinn von, dass es nicht mehr Teil der eigenen Lebensrealität ist, was man Gott zu verdanken hat, dass man überhaupt als freie Menschen existiert. Das war den Menschen, ja, theoretisch natürlich bekannt, aber so wirklich bewusst war es vielleicht nicht. Und hier wird ausdrücklich gesagt, unter der Führung von Mosche und Aharon und Miriam. Das ist übrigens eine sehr viel zitierte und sehr beliebte Stelle im Tanach, wenn man nach Bedeutung von Frauen im Tanach sucht. Weil wenn man einen Beweis haben will, wie wichtig Miriam war, wir haben gerade vorhin über Miriam gehört in der Parascha, wenn man einen Beweis haben will, wie wichtig Miriam war, dann ist das der typischerweise zitierte Vers. Ich sage jetzt etwas, das wisst ihr schon, aber ich erwähne es noch einmal am Rande zur Erinnerung. Irgendwann bei einem Schiur vor ein, zwei Jahren hat der Herr Folger erwähnt, dass jedoch bemerkenswert ist, dass wir hier etliche Jahrhunderte, vielleicht 700 Jahre oder so, etliche Jahrhunderte nach dem Auszug aus Ägypten sind. Und es ist offensichtlich den Menschen völlig geläufig, wer Miriam war. Also das zeigt uns schon, dass das auch eine Persönlichkeit, eine Führungsfigur war, die die Leute in Erinnerung hatten. Sonst würde es ja nicht so sagen. Ja, der Satz ergibt ja nur dann Sinn, wenn die Angesprochenen sich auch was darunter vorstellen können. Ah ja, da waren ja Moshe, Aharon und Miriam. Und Miriam ist ja auf der gleichen Stufe wie ihre Geschwister. Und es geht jetzt aber noch weiter und jetzt wissen wir, warum das Haftarah zu Parashat Balak ist. Bis jetzt wissen wir nicht, warum das Haftarah zu Parashat Balak ist, aber nachdem wir gehört haben, Gott hat doch am Israel rausgeführt unter der Führung von Moshe, Aharon und Miriam, geht es weiter und hört mein Volk, was Balak, der König von Moab, gemacht hat, was er sich ausgedacht hat und was Bilam ben Beor ihm geantwortet hat und all diese Ereignisse dann. Also hier haben wir einen Hinweis auf Balak und Bilam und jetzt wissen wir, warum das Haftarah zu unserer Parascha ist. Wir werden wie immer ein kleines bisschen auch noch nachdenken, ob da nicht ein bisschen mehr dahinter steckt, dass das denn nur zufällig da erwähnt wird. Aber an der Oberfläche haben wir jetzt eine Lösung. Wie konnte das Haftarah werden für diese Parascha? Na, weil die zwei, sowohl der Balak als auch der Bilam, hier erwähnt werden. Und jetzt kommt eine noch im Zusammenhang damit ein bisschen so ein, der Tadel geht noch weiter. Man solle Gott nicht mit solchen Opfern kommen, wo man einfach nur die Äußerlichkeiten macht. Also solche, wir wissen ja, wir sind ja in einer Generation, wo die Leute äußerlich sehr wohl fromm waren. Wir haben das im Zusammenhang mit Jesaja, der ein Zeitgenosse ist, ja schon erwähnt. Die Leute waren in Judäa, und hier geht es um das Südreich in Judäa, äußerlich fromm, haben die Opfer gemacht und so weiter. Und wir kennen das auch schon bei Jesaja, dass er da manchmal schimpft, dass das nichts bringt, wenn diese Opfer nicht ernst gemeint waren. Und das haben wir hier jetzt auch. Wozu soll das sein? Und dann mündet das Ganze in einem Schlusssatz. Was sollen wir dann? Also wenn die Opfer, die Äußerlichkeiten der Opfer nicht so das Ideale sind, worum geht es dann? Higid lecha Adam Matov, ich bin jetzt in Vers Nummer 8, Umah Hashem Doresh Mimcha. Sage, Mensch, was gut ist und was Hashem von dir verlangt. Was verlangt Gott von uns? Ganz was Einfaches. Ki im asot mishpat ve ahavat chesed ve hatznea lechet im Elokecha. Jetzt in der praktischen Umsetzung ist es nicht so einfach, wie sich der eine Satz liest, aber in einem Satz zusammengefasst, ganz einfach, Gott will von uns nicht mehr als, er will von uns doch nur, dass wir Gerechtigkeit üben, mishpat, Recht einhalten, ve ahavat chesed und die Wohltätigkeit lieben. Wer hat näher lächelt ihm Elokecha? Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Hat näher ist zniustig sein. In Jiddische kann man es besser übersetzen. Alles so vertraut sein, eng sein, wenn man oder auch ins Innere gerichtet sein, wenn man geht mit dem mit deinem Gott. Alles so nicht show off. Schaut mal her, wie fromm ich bin, sondern in einer inneren Art, die nicht unbedingt nach außen immer zur Schau gestellt werden muss, mit Gott zu gehen. Das ist der Schlusssatz dieser Haftarah und das ist auch ein sehr berühmter Satz, der immer wieder zitiert wird. Ich glaube, das ist einer der berühmtesten Sätze von dem ganzen Buch Micha. Gott will von uns, Asot Mishpat, dass wir Gerechtigkeit, Recht eigentlich einhalten, Ahavat Chesed, Liebe zur Wohltätigkeit, und hat näher lächelt im Elokecha, intim sind mit Gott. Jetzt, wenn ich versuche, ein bisschen zu schauen, worum geht's da? Und warum, was hat das Ganze mit dem Balak und dem Bilam zu tun? Es geht hier sehr stark darum, dass man sich nicht auf die Äußerlichkeiten verlassen soll und nicht unbedingt auf das bauen soll, was an der Oberfläche als mächtig oder wichtig oder wertvoll erscheint, sondern dass man am Schluss die Beziehung mit Gott einhalten soll. Also wir haben gehabt, dass die Streitwagen und die befestigten Städte nicht mehr da sein werden. Wir haben gehabt, und ich habe gesagt, eine Möglichkeit, das zu verstehen, ist ja, dass überraschende Machtwechsel kommen können. Du dachtest, der mit dem Streitwagen, der mit dem Pferd und der mit der dicken Stadtmauer um seine Stadt, der hat es unter Kontrolle. Und wenn der liebe Gott will, hat er gar nichts mehr unter Kontrolle. Das passt doch zu dem, was vor der Haftara war, dass gesagt wurde, Bethlehem, so ein nebacher, unbedeutender Ort, dort kommt die Familie her, die dann König David hervorbringt. Hättest du das gedacht? Also, dass nicht immer alles so ist, wie es so an der Oberfläche im Weltlichen ausschaut. Und dann eben im zweiten Teil der Haftarah diese dringende, dringende Aufforderung, nicht die Äußerlichkeiten bei den religiösen Handlungen überzubewerten, sondern dass die innere Einstellung. Und das hat sehr, sehr viel mit Bilam zu tun. Warum? Weil das, was Bilam gemacht hat, war, dass er versucht hat, so einen Zauber zu machen, so etwas Magisches. Wenn ich das richtige Opfer zur richtigen Zeit, aus dem richtigen Winkel, am richtigen Ort bringe und ich sage dazu die richtigen Gebete, dann kriege ich raus, dass Gott das macht, was ich gerne hätte. Aber der liebe Gott macht nicht das, was wir gerne hätten, sondern umgekehrt. Und das ist der Punkt, um den es hier geht. Und das ist auch eine tiefere Beziehung mit der Geschichte von Bilam, als dann nur, dass er halt zufällig hier erwähnt wird, als etwas, was Gott denn nicht alles gemacht hat für sein Volk, sondern dass wir es eben anders angehen sollen als Bilam. Und wenn man sich so den historischen Hintergrund anschaut, aus der Zeit, in der das handelt, in der der Prophet Micha aufgetreten ist, dann sind natürlich so Fragen, wer sind die Mächtigen in der Welt, die Assyrer zum Beispiel, Babylon kommt dann erst, die Assyrer, da muss man sich irgendwie arrangieren, weil die sind die Mächtigen. Aber dass uns da gesagt wird, na, Moment mal, der, bei dem du wirklich sein musst, ist der liebe Gott. Das heißt jetzt für mich bitte nicht, dass man es so lesen sollte, als wäre alles von selbst okay, wenn man brav und fromm ist. Das steht hier nicht, ja. Aber also nicht, dass hier nicht gefordert wird, dass man eine gewisse Sorge und Vorsicht hat darüber, wie man in der Welt sich benimmt. Also nicht, dass man da sitzt und sagt, das ist alles gut. Aber nicht, dass man glaubt, ich kann es irgendwie mit weltlichen, menschlichen Kräften beeinflussen. Wenn ich so einer bin wie der Bilam, der sehr, sehr gescheit war, der alle möglichen Rituale konnte, der sich vermarktet hat, auch in der Welt, als der Prophet, der alles checken kann, wenn du von mir was brauchst, ich komme. Den sein Hokuspokus, das ist alles nichts wert, sondern das, was wirklich etwas wert ist, ist Gerechtigkeit zu üben, Ahavat Chesed, und Hatznea lächelt im Elokecha, im Stillen, im Privaten mit Gott zu gehen. Und wenn ich also dieses Hatznea wieder übersetze als nicht so zur Schau stellen, wie fromm ich bin, sondern es im Inneren zu sein, das ist der Punkt, auf den es ankommt. Ein interessanter Punkt hier ist, dass hier eine sehr deutliche Betonung liegt auf den Mitzvot zwischen Mensch und Mensch. Also er redet hier nicht unbedingt von Schabbat halten oder Koscher essen. Das kann man natürlich in den dritten Teil hineintun. Er hat es näher lächelt, ihm Elokecha umfasst, alle Mitzvot einhalten, schon klar. Aber er betont das nicht. Er betont das nicht. Ich nehme an, er betont das deshalb nicht, weil das nicht das Problem seiner Zeit war. In seiner Zeit waren die Menschen eben äußerlich relativ fromm. Also, es ist nicht so, dass man ihnen sagen musste, ihr müsst irgendwie die äußerlichen Rituale einhalten, weil das hat eh geklappt, sondern Moment einmal, da ist das Zwischenmenschliche. Wie wäre es mit ehrlich sein? Wie wäre es mit das Recht einhalten? Wie wäre es mit Wohltätigkeit dem Nächsten gegenüber? Chesed ist vor allem etwas, was man gegenüber anderen Menschen übt. Und das ist das, was er hier betont, weil anscheinend hier auch gerade in seiner Zeit die Defizite waren. Jetzt kann man sagen, diese Haftara ist zwar einfach Haftara zur Parascha. Es ist aber auch so, dass wir immer um diese Jahreszeit schon zusteuern auf die berühmten 3 Wochen vom 17. Tammuz bis Tisha B'Av. Wir bekommen dann Haftarot, die nicht mehr an der Parascha hängen, sondern am Datum hängen. In den 3 Wochen die Haftarot des Tadels und dann nach Tisha B'Av die berühmten 7 Haftarot des Trostes bis Rosh Hashanah. Und ein bisschen hat man hier auch schon das Gefühl, dass das jetzt nicht nur eine Haftarah zur Parascha ist, was sie ganz sicher ist, weil wir hier das Kontrastprogramm zu Bilam vorgestellt bekommen, wie wir uns richtig verhalten sollen, sondern dass es auch ein bisschen schon eine Mahnung ist vor den 3 Wochen, dass das die Punkte sind, die wir ernst nehmen sollen. Gerechtigkeit zu verfolgen, das Recht einzuhalten, Chesed zu üben und mit dem lieben Gott so zu gehen, dass wir es innerlich vor allem richtig machen und weniger auf das Äußere schauen. Das passt schon ein bisschen dazu, dass wir hier kurz vor den 3 Wochen sind. Gut, das war zur Haftarah. Und jetzt, da ich nicht Host bin, kann ich auch die Aufnahme nicht abschalten. Das macht nichts. Ich schneide das dann sowieso. Gut, dann sage ich für heute Danke. Gibt es Fragen,
Danke, liebe Ruth.
Diskussionswünsche, Anregungen?
Ja, ich hätte eine Frage, und zwar
Ja.
in der Parasha Balak fand ich sehr interessant, dass sowohl Balak als auch Bilam überhaupt nicht darüber diskutiert haben, von welchem Gott wir hier sprechen. Es scheint offensichtlich für Moab und für die Bnei Israel der gleiche zu sein.
Ja, das ist eine sehr interessante Bemerkung, wobei ich annehme, dass es die beiden Seiten verschieden verstehen. Aber es ist eine sehr interessante Bemerkung. Ich glaube, das Verständnis der anderen Partei oder Parteien, auch der Völker rundherum, war, das ist der Gott der Hebräer. Weil das war ja ein sehr verbreitetes Verständnis unter antiken Völkern. Jedes Volk hat seinen Gott. Wir haben das ganz, ganz extrem in dieser Geschichte, wo ich immer sage, dass sie ein bisschen etwas Unterhaltsames hat, obwohl sie nicht lustig ist, weil viele Menschen da dort auch sterben. Aber wenn die Philister den Aaron HaKodesh erbeuten, im Buch Schmuel, wenn die Philister den Aaron HaKodesh erbeuten und dieser Aaron HaKodesh dann dort aufgestellt wird, wo der philistische Fischgott steht und der philistische Fischgott dann am nächsten Tag keine Flosse mehr hat oder die Flosse abgebrochen ist oder irgend sowas und die Philister dann meinen, der Gott der Hebräer ist doch der Stärkere. Und ich finde das so amüsant, wie dieser ideologische Zugang von den Menschen war. Der Gott von denen, der hat ja jetzt also doch ziemliche Macht, weil da ist was passiert, ja. Aber sie machen nicht den Schritt, dass sie sagen, das ist der eine Gott. Diesen Schritt machen sie nicht. Also ich glaube, dass das, was Balaam und Bilak verfolgen, ist, diese Hebräer, vor denen wir uns jetzt gerade irgendwie fürchten, die haben einen Gott, der hat es immerhin geschafft, das Meer zu spalten, der hat es immerhin geschafft, die aus Ägypten zu befreien. Und irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen, dass zwischen denen und dem Gott eine Spaltung entsteht, weil Bilam soll ja fluchen. Ne? Also ich glaube, die haben diesen Zugang. Die akzeptieren sehr wohl, dass es da einen Gott der Hebräer gibt. Und der ist der, um den es geht. Es geht nicht um den Baal oder es geht nicht um irgendeinen ägyptischen Gott, es geht nicht um irgendeine Isis, die sind dafür nicht zuständig. Zuständig ist der Gott der Hebräer. Ja? Also ich würde da keinen Monotheismus unterstellen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Hinweis, dass die summa summarum wir trotzdem von demselben reden.
Danke.
Gut.